Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Lass uns doch kurz dann auf deinen Personalberatungsstandbein eingehen. Mhm. Du bist ja mehrbeinig unterwegs, sehr stabil aufgestellt. Und du hast schon gesagt, du bist mit einer Heilbrock Digital darauf spezialisiert, Menschen an Unternehmen oder an freie Stellen zu vermitteln im digitalen Bereich. Mhm. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Um welche Berufsfelder geht es denn da so? Was ist denn gerade so angesagt?
Ja, also im Grunde machen wir fast alles, außer das Einzige, was wir nicht machen, sind so reine Software-Developer. Ja, also wenn es halt eine technische Rolle ist, dann muss es halt schon auf der Management-Ebene sein, auf jeden Fall. Ansonsten fangen wir halt so bei Senior-Level, aber Fokus schon sowieso auf der Management-Ebene. Da fangen wir dann an. Und wie gesagt, es kann entweder so sein, dass das Unternehmen halt einen Digitalfokus hat, ja, also irgendwie digitale Produkte oder also meinetwegen auch Software oder Dienstleistungen im Digitalbereich vertreibt. Und dann kann es natürlich dann trotzdem auch eine klassische Rolle sein, wie jetzt ein Vertriebsleiter zum Beispiel, ja. Also der Vertriebsleiter ist ja jetzt nicht per se irgendwas rein Digitales, aber der hat halt was mit digitalen Themen zu tun. Oder es kann halt andersherum ein klassisches Unternehmen sein, jetzt schon ein Beispiel des Energieversorgers genannt, der halt dann einfach sich digitalisieren muss, ja, aufgrund der, nicht nur wegen Corona, das hat es noch dringender gemacht, aber aufgrund der Veränderung der Gesellschaft, ich hatte schon gesagt, die ältere Generation verlässt den Markt, die Jungen haben andere Erwartungen, so, dass man sich da einfach innovativer, digitaler gestalten muss und da kommen natürlich dann auch solche Rollen wie Innovationsmanager zum Beispiel zum Tragen, ja, also der halt mit gewissen Innovationsmethoden, Design Thinking und Ähnlichem ans Werk geht und erstmal guckt, wie können wir, sag ich mal, das Geschäftsmodell vielleicht sogar verändern oder neue Geschäftsmodelle hinzunehmen, wie können wir auch Produkte vielleicht innovativer, digitaler gestalten. Ja, es gibt natürlich auch die Produktmanager, Product Owner, diese ganze Scrum agile Methodenschiene. Ja, also da, das ist eigentlich, also diese ganze Scrum-Product-Owner-Geschichte kam halt quasi zuerst, das gibt es ja jetzt schon etliche Jahre und dieses Innovationsmanager ist eigentlich gefühlt quasi der neue Product-Owner so ein bisschen, also der, das ist eigentlich sehr stark, wird sehr stark gesucht auf jeden Fall. Ja, auch vieles, was natürlich so im Bereich Data Science und so weiter, also das sind auch sehr stark gesuchte Fähigkeiten, ja, Data Analyst und solche Geschichten. Ja, also wie gesagt, also es ist von bis ja, speziell halt alles, was irgendwie die Innovation, die Digitalisierung vorantreibt, das sind Kompetenzen, die sehr stark gesucht werden. Auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, also teilweise gibt es wirklich Firmen, die sagen, wir wollen auch ganz bewusst halt eher jemand haben, der vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hat, weil wir halt ganz bewusst auch diesen Digital Native haben wollen, der also auch einfach diese andere digitale Denke mitbringt. Also es geht nicht nur um die harten Skills, sondern auch einfach um das Mindset, um die Soft Skills vielleicht auch ein Stück weit. Und ja, einfach anders zu denken, digital zu denken, deswegen halt auch dieses digitale Transformation, das ist durchaus was gesucht wird.
Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie viele Berufsbezeichnungen und Titel es inzwischen ja in unserem Bereich gibt. Nicht? Mhm. Wenn ich schon mal im privaten Umfeld mit jemandem spreche, nicht, und was machst du? Ja, bei IT und ach, sowas mit Computer. Ja, genau, mit Computer. Mhm. Dahinter ist ja ein Feld, das ist ja unglaublich. Da sind ja oft Berufsbezeichnungen dabei, wo ich selber mal schauen muss, was ist denn das jetzt? Mhm. Was könnte denn der jetzt machen? Ja. Und die dann mit der eigentlichen IT ja gar nicht mehr wirklich viel zu tun haben, nicht? Sondern eben Innovationsmanager und Co. Und wie du schon gesagt hast, das Managen der Veränderungsprozesse, die ja nicht um, also dieses Handwerk muss ja nicht zwingend digital sein, nicht? Zu organisieren, egal ob es in einem großen oder einem kleinen Unternehmen ist, ist ja wirklich eine Herausforderung. Und das ist ja wahrscheinlich auch oder hauptsächlich auch einer der Gründe, warum du, wie du am Anfang gesagt hast, enttäuscht darüber warst, dass wir im Jahr 2022 immer noch von Digitalisierung sprechen müssen, weil es ja nicht nur darum geht, irgendeine Technologie einzuführen, sondern die Menschen mitzunehmen und die ganzen Abläufe mitzunehmen, die Kunden mitzunehmen, die Mitarbeitenden und auch das Management und die Eigentümer mitzunehmen. Ne?
Ja, also vor allem halt, also klar, dass wir im Jahr 2022 noch über Digitalisierung sprechen, das wundert mich nicht, aber dass es halt teilweise wirklich Dinge sind, wo man sagt, das ist jetzt so rudimentär, ja, also warum fängt man da jetzt erst mit an, das ist halt das, was mich einfach gewundert hat und das zeigt halt auch wieder, dass viele Firmen einfach, besonders ab einer gewissen Größe, dafür viel zu langsam sind. Ja, also das ist halt wieder dieses Thema Kultur und Entscheidungsprozesse, Entscheidungswege, die halt viel zu lang sind. Das ist ja der Vorteil einfach dieser Startup-Kultur und auch der Grund, warum auch teilweise große Firmen versuchen halt diese Startup-Kultur zu kopieren. Ja, also alles, was so im Bereich Lean, Startup und so weiter, gibt es ja auch, man versucht ja immer da irgendwie dann so eine Methode draus zu bauen. Ja, und das kann man dann auch gut verkaufen natürlich wiederum, auch als Consultant und so weiter. Ja, alles muss einen Namen haben erstmal. Aber im Prinzip geht es halt einfach darum, dass die Großen versuchen halt eher wie so ein kleines Unternehmen zu arbeiten. Es werden ja dann auch teilweise gewisse, also die auch Abteilungen gegründet, die so ein bisschen örtlich getrennt sind. Ja, also ich sag mal, ein Volkswagen hat dann in Berlin vielleicht irgendwie so ein Digital Hub oder sowas oder Innovation Hub, wie auch immer die das dann nennen. Ja, einfach um zu sagen, wir wollen halt auch aus dieser Konzernkultur uns fernhalten, ja, dass wir gar nicht mit den Leuten so stark in Kontakt sind, um gar nicht halt anzufangen, wie dieser Konzern zu denken und zu agieren. Ja, also dass man da halt wirklich ganz bewusst die Lean-Methoden anwendet und also das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, aber viele Firmen haben da halt noch nicht diese Startup-Mentalität übernommen und das drückt sich halt daran aus, dass die einfach viel zu langsam sind und viele Sachen halt noch nicht so weit vorangetrieben wurden.
Ich denke, bei vielen Schlagworten, die das herumgehen, gibt es ein gewisses Übersetzungsthema, Erklärungsthema. Ich erinnere mich an einen Vortrag, da wurde gesprochen über Fehlerkultur. Fehler sind Freunde und wir freuen uns über Fehler und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist jemand im Publikum ganz, ganz hibbelig geworden und ganz nervös und hat gesagt, ja, wir bauen Bremsen. Es darf keine Fehler geben.
Ne? Ja, ja.
Ja. Und wenn man das, ich habe dann auch mal bei so einer kleinen Unternehmerrunde, war ja immer da von Startup, da hat immer dasselbe gesagt, Fehler sind Freunde, bla bla bla. Dann habe ich mir gesagt, du mein Lieber, jetzt erzähl doch mal die Geschichte zu Ende. Wie lang sind denn Fehler, Freunde? Ihr könnt ja nicht nur Fehler machen. Dann hat er den Rest der Geschichte erzählt. Ne? Ja, Fehler sind Freunde, wenn wir sie einmal machen. Wenn jemand dann Fehler das zweite Mal den gleichen Mal macht, nachher ist es dann nicht mehr so lustig und beim dritten Mal darf er woanders Fehler weitermachen. Das ist ein Teil der Geschichte, der dann oft nicht erzählt wird, weil das ist nicht so populär. Und dann kommt bei einem gesetzten Vorstandsvorsitzenden von einem Unternehmen, das Bremsen herstellt, an, Fehler sind Freunde und dem stellst du nachher herauf. Nicht? Das ist immer verrückt und das ist ein Wahnsinn. Also diese Begrifflichkeiten und diese Kultur zu übersetzen, was heißt denn das im Alltag? Finde ich, ist wirklich ein spannendes Thema und eine große Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, dass es in deinem Bereich der Personalberatung die richtigen Leute zu finden eine Herausforderung ist. Weil wenn du jetzt einen Innovationsmanager suchst, redest mit 30 Leuten drüber und dann hast 40 Meinungen, was denn der macht, oder?
Ja, wobei es, wie gesagt, es haben sich schon gewisse Methoden etabliert. Natürlich, jedes Unternehmen sucht dann irgendwie doch ein Stück weit auch andere Leute, andere Vorstellungen, da hast du recht. Aber wie gesagt, man hat dann irgendwie halt mittlerweile so gewisse standardisierte Methoden. Ja, man lässt sich auch zertifizieren. Ja, ich bin jetzt irgendwie zertifiziert im Design Thinking oder was auch immer man dann halt gesagt bekommt. Diese ganzen Lean-Startup-Methodiken. Also insofern ist bilden sich halt schon gewisse Standards heraus. Aber klar, es gibt da immer noch mal Unterschiede, wie das Ganze gelebt wird. Teilweise wird halt dieser ganze Innovationsbereich auch noch weiter untergliedert. Also man hat dann irgendwie vielleicht auch gewisse Kollegen, die sich halt rein darauf fokussieren, vielleicht Partnerschaften mit anderen Startups einzugehen, zu gucken, was gibt es da schon für Lösungen, sodass man nicht selber irgendwas entwickeln muss, sondern halt sich Lösungen einkauft. Oder dass man sogar Venturing betreibt, das heißt also andere in andere Startups investiert, sie aufkauft oder vielleicht sich beteiligt. Und dann halt das andere, was halt wirklich reines Innovationsmanagement ist, dass man wirklich intern neue Dinge entwickelt, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte etc. Und das ist halt was eigentlich wirklich auch möglichst nah an der Geschäftsführung angesiedelt sein muss, weil das ist halt das Problem, was viele haben, dass sie einfach ankämpfen gegen die bestehenden Prozesse und Mitarbeiter, ja, also dass jemand, der jetzt irgendwie schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist und auf einmal kommt da so ein junger Innovation Manager und will ihm sagen, dass wir das jetzt alles anders machen müssen, da ist ja klar, dass die Probleme vorprogrammiert sind und dass man deswegen halt wirklich die Unterstützung von ganz oben bekommt, möglichst direkt unter der Geschäftsführung angesiedelt ist, ist da sehr, sehr wichtig und dass die Geschäftsführung wirklich mit an Bord ist und die Leute halt auch dann durch, also die Interessen dieser Innovationsmanager dann durchboxt. Das ist schon sehr, sehr wichtig im Fall.
Okay. Ich habe vor einer Weile ein Interview gehabt mit wirklich einem Startup-Gründer im Finanzbereich. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob er es off-records gesagt hat, ob es im Interview drin ist, dann lasse ich mal die Namen alle weg zur Sicherheit. Der hatte ein Gespräch mit einem Vorstand einer sehr großen österreichischen Bank, die an sich als sehr innovativ wahrgenommen wird und sich also darstellt. Mhm. Der hat gesagt, was ihr da macht, so mit einer App und so, also eine App gibt es da, aber halt diese Art dieser App, das könnten wir nie machen. Und der war erstaunt, weil die haben einen riesen Campus nur mit IT-Menschen, die entwickeln und tun. Und so, wieso? Ja, weil wir die Kultur nicht haben. Wir diskutieren jetzt schon seit Jahren darüber, ob wir mit unseren Kunden in unserer Online-Plattform bei du oder bei sie sind. Also das sind so viele Klötze am Bein, die sie einfach aufgrund der Geschichte halt da sind, die dann hemmend sind. Und die Frage hat sich für die Startup-Firma nie gestellt, denn die waren bei du fertig aus Schluss. Ne? Ja. Und das sind so diese kleinen Dinge, da kann man jetzt drüber lächeln, aber das sind halt Hemmnisse. Und dann hast du halt ein paar solche Klötze am Bein und die halten dich zurück. Und damit tust du schwer, wenn eine gewisse Geschichte ist, diese Transformation zu machen. Und dann daraus entstehen also Geschichten, wie das Otto kauft About You auf, ne? Und rettet sich so in die digitale Zeit, behaupte ich mal sehr. Vielleicht heute mal jemand von Otto zu, dann kann ich gerne das mal genauer erläutern. Ist ja auch eine Strategie, wie du gesagt hast, nicht? Also Konzern hat noch Geld, sieht seine alten Fälle davon schwimmen, kauft sich neue ein und reitet die Welle weiter, skaliert ein in einem Startup hochgebrütetes, bei uns gibt es ja den Brutkasten zum Beispiel, heißt das. Das war eine Plattform für Neugründungen. Ja. In einem Brutkasten ausgebrütetes Küken und zieht es dann mit viel Kapital hoch. Ja, spannender Ansatz.
Genau, Incubator, das ist ja so der gängige Begriff, ganz genau, der Brutkasten. Ja, richtig, ja.
Eins liegt mir da gerade noch auf der Zunge, weil wir gesprochen haben, so von wegen Übersetzen zwischen den Generationen, zwischen den Kulturen in dem Fall. Es sind oft die Feinheiten, gell? Ich habe am Rande einer Veranstaltung mit einer jungen Dame gesprochen, die war so Mitte 20 und die hat mir dann erzählt, dass sie bei einem relativ kleinen Unternehmen, bei einem gewachsenen Unternehmen für Robot Process Automation zuständig ist. Also Geschäftsprozesse anhand von Software relativ einfach gestrickt zu automatisieren. Ja. Und sie findet das super und so weiter und sie macht das auch toll, alles gut. Und ich habe sie dann gefragt, bist du die Einzige, die das macht in dem Betrieb? Weil der war relativ klar, ja, sie ist die Einzige. Und die Prozesse, die es da gegangen ist, die sind sehr geschäftskritisch gewesen. Also es ist wichtig, dass die funktionieren. Da war meine Frage, willst du dann eh lang bei der Firma sein? Sagt sie, ja, sie hat schon vor, langfristig bei dem Unternehmen zu sein. Dann meine Frage, was ist denn langfristig? Naja, 3 Jahre schon. Also ich bin mir sehr sicher, dass ihr Chef, der da so Mitte 60 ist, eine andere Vorstellung von langfristig hat. Was aber extrem bedeutend ist in dem Fall, weil natürlich da rechtzeitig darauf geachtet werden muss, dass so ein wichtiger Bereich, den die jetzt da abdeckt, dann auch wirklich dann übergeben werden kann und weiterlaufen kann. Und sonst kommen die in eine wirkliche Schieflage, wenn die dann nach 3 Jahren geht und diese RPA-Prozesse unbetreut sind. Oder das meine ich mit Übersetzen. Wie geht es denn dir da damit im Bereich der Personalberatung?
Also ich denke halt immer auch so ein bisschen, also was ich auch gerade gedacht habe, als du gesprochen hast über Robotic Process Automation und dass die Leute dann halt irgendwie gehen und so weiter. Eigentlich, es kann halt sein, dass wir gerade noch überhaupt gar nicht die Vorstellung haben, wo wir jetzt in 10, 20 Jahren sein werden. Ja, dort künstliche Intelligenz, ja. Was ja viele schon lange im Mund haben. Und was bisher noch gar nicht so richtig angekommen ist und vielleicht auch noch nicht auf der Ebene ist von der Technologie her, dass es wirklich jetzt spürbar wird. Aber es wird kommen. Das muss uns halt bewusst sein. Ja, das heißt also, das, was die Frau jetzt macht, 3 Jahre lang. Und was dann vielleicht, du sagst, das muss dann irgendwann übergeben werden. Ja, aber wahrscheinlich wird es ihren ganzen Job irgendwann nicht mehr geben, weil das, was sie macht, kann wahrscheinlich irgendwann ein Computer besser. Ja, also der Computer automatisiert quasi die Geschäftsprozesse. Ja, weil das ist definitiv möglich und das ist ja kein, das hat ja nicht so viel mit Soft Skill zu tun. Also man sagt ja immer, ein Mensch kauft von einem anderen Mensch. Ja, also dass jetzt ein Mensch wirklich, wobei das natürlich auch nicht immer stimmt, also wir kaufen auch im Internet Dinge, ohne jetzt direkt mit einem Menschen gesprochen zu haben, aber je hochpreisiger etwas wird, je größer die Entscheidung ist, desto mehr möchte man dann doch mal mit einem echten Menschen gesprochen haben. So, also da wird es halt immer noch einen Platz geben für einen Menschen. Aber das, was sie jetzt macht, ist ja was rein Technisches. So, und das wird irgendwann nicht abgelöst werden durch den nächsten Mitarbeiter, sondern halt irgendwann durch den nächsten Computer. Und der macht das dann halt. Also da, in die Richtung müssen wir wahrscheinlich jetzt eher denken schon. Ne?
Ja, stimmt. RPA, das klingt immer so basic, ist ja eigentlich ja ziemlich... Also wenn man Techniker das erklärt und sagt, das ist Technik, dann ist er gekränkt. Das ist ja nicht wirklich eine technische Arbeit, sondern hintereinander setzen von irgendwelchen Cloud-Lösungen und Apps.
Und ja, aber das kann ja wahrscheinlich auch der Computer irgendwann.
Eben. Also da bin ich ganz bei dir, dass das sehr leicht ablösbar ist. Was sicher nach wie vor bleiben wird, ist die Übersetzungstätigkeit. Nicht? Also dieses Übersetzen von zwischen dann den noch trotzdem vorhandenen Mitarbeitenden, Kunden und Entscheidern hin zu dieser Intelligenz, die es vielleicht dann gibt, die das dann automatisiert umsetzt. Jetzt gerade aus meiner Sicht, nicht, also wenn wir jetzt so schauen, wie früher Computer bedient wurden, ist dann wirklich mit Nullen und Einsen, hast die beschicken müssen. Früher mit Schalter, dann mit Lochkarten und so weiter. Also wirklich Maschinencode dem beizubringen. So programmiert ja kaum jemand mehr, sondern inzwischen sind auch verschiedene Layer an Sprachen dazwischen, um natürlich unter Anführungszeichen mit der Maschine zu kommunizieren. Und so ähnlich ist es da dann halt auch. Nicht? Also die Ebenen verschieben sich. So wie bei dir die Zeitebenen im Finanzbereich ändern sich die Abstraktionsebenen. Wir sind immer so sehr an der Hardware dran. Jetzt schon nicht. Und dann wird man nicht mehr so sehr am Tun sein, sondern mehr am Konzipieren sein. So verlagert sich das immer weiter raus, kommt man vor. Also diese Blase, also Blase ist jetzt schlechter Begriff, wenn wir beim Money Master sind, oder, sondern dieser Ball dehnt sich aus, mit dem auf Dinge blicken.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.